Und da schreibt der Apostel Folgendes. Er schreibt, trotzdem, und das bezieht sich auf das Vorhergeschriebene, auf den letzten Vers, aus Vers 9, den wir letzten Sonntag betrachtet haben, man kann sagen, auch wenn Gott nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern vielmehr, dass alle umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn, er wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Herr, wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne in Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles dran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es auch, ja, unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und deshalb sagt er in allen Briefen, dass er wenn er über diese Dinge spricht, dasselbe sagt er in allen seinen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrsamen oder Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Ihr, liebe Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Darum seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt sein und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen. Das sind die letzten Worte des zweiten Petrusbriefes. Und da wird unser Blick einerseits, ich hoffe, ihr habt es alle rausgehört, in die Zukunft gerichtet, auf den Tag der Ewigkeit. Und andererseits dann mitten hinein ins Leben, weil das, was in der Zukunft kommt, das soll unser Leben hier und heute schon zum Guten bestimmen. Ich habe den Abschnitt unter das Thema gesetzt, Leben im Licht der Ewigkeit oder der Endzeit, könnte man auch Ewigkeit sagen. Und die erste Aussage, die Petrus in Vers 10 macht, ist eigentlich eine Proklamation, es ist eine Bestätigung. Der Tag des Herrn wird überraschend kommen. Was aber ist der Tag des Herrn? Petrus sagt in Vers 10, der Tag des Herrn, er wird so plötzlich und unerwartet da sein, wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und in Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Und dann in Vers 12 spricht Petrus wieder von der Ankunft des großen Tages Gottes. Merkt ihr, einmal heißt es der Tag des Herrn, und dann heißt es der Tag Gottes, aber dann wird im Grunde das Gleiche gesagt über den Tag Gottes wie vorher über den Tag des Herrn. Und die Christen, die werden aufgefordert, die Ankunft des Tages des Herrn zu erwarten. Ich lade euch ein bisschen über über diesen Tag des Herrn nachzudenken. Und es ist nicht einfach. Stellt euch ein auf ein Stück Schwarzbrot. Der Tag des Herrn ist ein Thema, welches Gott in seinem Wort schon durch seine Propheten im Alten Testament geoffenbart hat. Wir finden zum Beispiel Hinweise auf den Tag des Herrn, der kommen wird, bei Joel. Ich habe es erst letzte Woche in meiner Bibellese gelesen und auch anderen Propheten. Aber jetzt mal bei Joel. Gott hat in der Tat schon im Alten Testament durch seine Propheten immer wieder sagen lassen, der Tag des Herrn kommt. Und er hat damals schon Jahrhunderte, Jahrtausende vor der Erfüllung sein Volk aufgefordert, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Gott wollte schon von Anfang an, dass ein alttestamentliches Volk weiß, diese Weltzeit ist Saatzeit und am Ende kommt die Ernte. Die Weltzeit, die läuft auf einen Punkt zu, an dem Gott ein Ende setzt. Das war wichtig. Denn es gab schon in der damaligen Welt ganz andere Vorstellungen, wie das mit der Geschichte laufen wird. Zum Beispiel gab es die Vorstellung von einem Weltenrad, das sich immer wieder dreht. Die Geschichte, sie wiederholt sich immer wieder ohne Endpunkt, ohne Zielpunkt, ohne ein Gericht. Ähnliche Vorstellungen findet man auch heute noch etwa im Einflussbereich des Hinduismus und des Buddhismus. Und da wird gelehrt, der Mensch, der hat so ein Leben und dann stirbt er und dann wird er in ein anderes Leben hineingeboren. Und hat man im alten Leben schlecht gelebt als Mensch, kommt man dann vielleicht im nächsten Leben als Esel oder als Schnecke, als Insekt auf diese Welt. Und so wird immer wieder abgearbeitet in einem neuen Leben, was man in dem alten Leben eben falsch gemacht hat. Und das geht immer weiter, so man entwickelt sich höher oder eben niedriger, je nachdem. Aber Gott, er macht seinem Volk ganz klar, nein, so verhält sich das nicht mit der Geschichte, sondern die Welt bewegt sich von einem Startpunkt an, wo Gott sie geschaffen hat, auf einen Tag hin, den Gott gesetzt hat, der den Endpunkt markiert. Und dann kommt das Gericht über diese Welt. Und dann beginnt der neue Himmel und eine neue Erde auf ewig. Und wenn wir den Propheten Joel aufschlagen, dann wird zunächst mal deutlich gemacht in Joel 1 und 2, dass zuerst einmal eine irdische Plage, eine Heuschreckenplage kommen wird. So beschreibt es Joel. Und das ist ganz schlimm im Nahen Osten, wenn Heuschrecken in Millionenschwärmen einfallen. Gab es übrigens Anfang des Jahres so eine Heuschreckenplage. Und wo sie ankommen, da wird das blühende Land zur Wüste. Und im Propheten Joel knüpft Gott durch den Mund seines Propheten an so eine bevorstehende Heuschreckenplage an und nimmt daher das Bild von dieser Plage für den Tag des Herrn, der kommt. Der Tag des Herrn ist ein schrecklicher Tag, ein Tag der Finsternis und Dunkelheit, ein Tag des Gerichts. Und in Joel 2, Versen 12 bis 17, dann erklingt dann aber auch gleich der Ruf zur Umkehr. Da heißt es, kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, sucht Gottes Angesicht, richtet euer Leben auf ihn aus, denn Gott ist gnädig und vielleicht gibt er noch Gnadenzeit. Liest man also im Propheten Joel über den Tag des Herrn, dann wird zunächst einmal deutlich, dass der Tag des Herrn ein Tag des Gerichts sein wird für das Volk Israel. Dass er aber auch ein Tag der Befreiung für das Volk Gottes sein wird. Und der Prophet spricht aber nicht nur von einem geschichtlichen Gericht durch andere Völker, das Israel treffen wird, sondern auch von jenem einzigartigen Ereignis, wenn Gott am Ende der Tage in die Geschichte eingreifen wird, um seine Feinde zu vernichten und sein Volk Israel zu erneuern. Wir merken also schon, Joel scheint viele Ereignisse, nicht nur eins, in den Tag des Herrn zusammenzusehen. Und hier im Neuen Testament, in 2. Petrus 3, haben wir gelesen, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Ganz offensichtlich hatten die Leser des 2. Petrusbriefes schon von dem Tag des Herrn gehört. Auch im Neuen Testament ist vorher schon mal die Rede gewesen von diesem Tag. Unser lieber Bruder Paulus, wie Petrus ihn hier nennt in Vers 15, der hatte auch schon in seinen Briefen von dem Tag des Herrn geschrieben. In 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13, hatte Paulus den Thessalonichern geschrieben, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Der Herr wird vom Himmel her niederkommen und da werden die Gläubigen, die verstorben sind, zuerst vom Tod auferstehen. Und in einem Augenblick werden die lebenden Gläubigen, die dann noch am Leben sind, verwandelt in Auferstehungsherrlichkeit und alle miteinander werden hingerückt in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Dann, wenn der Herr wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holen wird. Und dann schreibt Paulus, im 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes, die Verse 1 und 2, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wir sehen also in Kapitel 4, also Thessalonicher 4, da war noch die Rede von einer frohmachenden Hoffnung. Und dann in Kapitel 5 wechselt Paulus das Thema und es geht nun um eine ernste Warnung. Und eins wird schon mal klar, der Tag des Herrn ist nicht die Entrückung. Offensichtlich ist es eine Zeit, die nach der Entrückung kommt. Es ist die Zeit, die unmittelbar nach der Entrückung der Welt einsetzt. Okay, Joe, jetzt habe ich hier gerade ein bisschen selber eingegriffen in die PowerPoint und du auch. Und wir sind hier in Konkurrenz. Ich denke, das ist das Bild, was ich suche. Ich habe hier versucht, das ein bisschen schematisch aufzuzeichnen und jetzt erstmal nur als Klammer, weil es ist ein schwieriges Thema. Es gibt ja unterschiedliche Lehren, auch was die Endzeit angeht und auch verschiedene theologische Ansichten oder Lehren, was die Entrückung oder die Wiederkunft unseres Herrn angeht. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Vorentrückungslehre. Und die wird auch begründet und gut begründet, die besagt, dass Jesus wiederkommen wird an diesem Punkt und seine Gemeinde, so wie das eben Paulus da beschreibt in dem Thessalonicher Brief, in einem Augenblick zu sich holen wird. Man nennt das Entrückung. Und dann bricht eine 7 Jahre furchtbare Zeit, die sogenannte Trübsalzeit an, die Zeit der Drangsal. Darüber schreibt auch der Prophet Daniel sehr ausführlich. Und dann gibt's die Ansicht, die Lehre, dass in der Mitte dieser großen Trübsalszeit, also nach 3,5 Jahren, Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen. Man nennt das dann die Herausentrückung oder die Entrückung in der Mitte der Trübsalszeit. Oder auch die Lehre, dass Jesus kommen wird nach dieser großen Trübsalzeit, nach diesen 7 Jahren, und er wird seine Gemeinde zu sich holen und dann mit ihr, also mit der Kirche, mit der Gemeinde zurückkommen auf diese Erde und dann bricht das tausendjährige Reich ein. Also da gibt es verschiedene Lehren. Wir hier in unserer Gemeinde, wir sehen sehr stark diese Vorentrückung, die die Bibel, wenn man das Alte Testament und das Neue Testament liest und harmonisiert, dass das so sein wird, dass Jesus seine Gemeinde zu sich holt an diesem Punkt. Und dann beginnt diese große Trübsalzeit. Liest man alle diese Stellen hier, die ich hier auch angeführt habe, dann kann man zu dieser Ansicht kommen. Aber eines steht schon fest, weil die Bibel klar darüber spricht, dass nach der Entrückung, also nach diesem Punkt hier, eine ganz schlimme Zeit des Gerichts, besonders für das Volk Israel, anbrechen wird. Eine Zeit, wie es sie noch nie gegeben hat auf dieser Erde. Und die Bibel spricht eben davon der großen Drangsal oder der großen Trübsalzeit. 7 schreckliche Jahre wird diese Zeit dauern, und nach dieser Trübsalzeit wird der Herr wie ein Dieb in der Nacht sichtbar mit seinen Heiligen auf die Erde kommen, um eine antichristlich gewordene Welt zu richten und um sein Friedensreich auf dieser Erde aufzurichten. Nun könnte man natürlich fragen, woher wussten das die Thessalonicher so genau, dass dieser Tag des Herrn so wie ein Dieb in der Nacht kommen wird? Woher wussten sie es? Nun, schon Jesus selber hat schon gesagt, dass er so kommen wird. Ja? Hier, Matthäus 24. Ist das Wort ganz klar, wo Jesus sein Kommen beschreibt, davon spricht. Am Ende, dann, wenn Zeiten sein werden, so schlimm, wie sie noch nie waren auf dieser Erde, dann kommt der Zeitpunkt, wenn das Zeichen des Menschensohnes erscheint und er wird wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann sagt Jesus, wacht, denn ihr wisst nicht, wann dieser Tag kommt. Der Tag wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Seht zu, dass er euch nicht schlafend ergreift. Die Trübsalzeit wird eine ganz schlimme Zeit sein. So beschreibt es Jesus. Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben werden die Erde heimsuchen. Und dann ganz plötzlich, wie so ein Blitz am Himmel, zuckt und einschlägt, wird Jesus wiederkommen. Und der Apostel Paulus, er greift das auf in seinem Brief. Und es wird deutlich, der Tag des Herrn ist dann, wenn Jesus nach der 7-jährigen Trübsalzeit wiederkommt und eine antichristliche Welt richten wird. Und später in Offenbarung 16 wird noch einmal davon die Rede sein. Und in der Offenbarung des Johannes erfahren wir auch, dass wenn Jesus so wiederkommen wird, um eine antichristliche Welt zu richten, er zunächst einmal hier auf dieser irdischen Erde sein Friedensreich aufrichtet. In Offenbarung 19 und 20, da wird deutlich gemacht, nachdem Jesus wiedergekommen ist, wird er hier sein Friedensreich aufrichten, das 1000 Jahre sein wird. Und dann, wenn es am Ende dieses Friedensreichs dann doch wieder zu einer Rebellion gegen den Friedefürst Jesus Christus kommt, dann ist der Beweis erbracht, dass die Gottlosigkeit dieser Erde wahrhaftig nicht an der Umwelt liegt, dass der Mensch so sündig ist, nein. Denn im tausendjährigen Reich wird Gott eine geradezu ideale Welt schaffen. Satan wird 1000 Jahre von der Erde verbannt sein. Der Friede Gottes wird hier auf der Erde zu spüren sein. Und dann trotzdem, an diesem Punkt hier, nach 1000 Jahren Friedensherrschaft, nochmal diese Rebellion. Am Ende von Offenbarung 20 lesen wir davon, gegenüber Gott und seinem Messias. Und dann wird der Beweis erbracht sein, mit dieser gefallenen Erde geht's nicht weiter. Und in Offenbarung 20, ab Vers 11, lesen wir deutlich: Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und dann, was dann kommt, ist dieses endgültige Gericht. Am Ende dieses Friedensreiches, da wird sich zeigen, dass selbst wenn Jesus, der Friedefürst, herrscht, die Menschen trotzdem Rebellen bleiben gegen Gott. Und dann wird Gott in Feuer diese Welt vernichten. Der Tag des Herrn, hier bei Petrus, bezieht sich also auf die endgültige Vernichtung des Himmels und der Erde durch Feuer am Ende dieses tausendjährigen Reiches. Das, was hier steht in 2. Petrus 3, ist Heils, da sind diese Ereignisse alle heilsgeschichtlich mit eingeschlossen, und Petrus weist auf jenen Tag hin. Und da ist völlig klar in der Bibel, dass die Dinge sich nicht schön in Richtung Paradies auf Erden entwickeln werden, sondern es wird sich eher so entwickeln, dass immer mehr Rebellion gegen Gott sein wird. Meine Lieben, da sehen wir auch jetzt schon in unserer Zeit. Menschen werden immer weniger nach Gottes Ordnungen fragen. Und der antichristliche Geist und der Geist der Gesetzlosigkeit, er wird immer mehr überhand nehmen. Also, aus dem, was ich hier versucht habe, irgendwie aufzuskizzieren, können wir schon Folgendes mal sehen. Der Tag des Herrn, er kommt nach der Entrückung der Gläubigen der Gemeinde. Es wird eine Zeit des Ausgießens der Gerichte Gottes über die Erde sein. Und er umfasst die Wiederkehr Jesu auf diese Erde, wenn er sich an denen rächen wird, die Gott nicht kennen und dem Evangelium des Herrn nicht gehorcht haben. Und in unserem Predigttext wird uns noch gesagt, dass dieser Tag sich neigen wird. Hier. Sich neigen wird, wenn nach der Friedensherrschaft Jesu die Menschen wieder und immer noch in Rebellion gegen Gott sind und wenn Gott dann den Schlussstrich zieht und diese Erde im Feuer vergehen lässt, bevor er den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. Wenn wir das so sehen, kommen wir zu der Folgerung, dass der Tag des Herrn nicht nur ein 24-Stunden-Tag ist. Gerade an dieser Stelle finden wir eine besondere Erfüllung jenes Wortes, das wir letzten Sonntag gehört haben, in 2. Petrus 3, Vers 8, dass bei dem Herrn ein Tag sein wird wie 1000 Jahre. und 1000 Jahre wird für ihn sein wie ein Tag. Also der Tag des Herrn ist nicht nur wie so ein 24-Stunden-Tag. Er ist auch nicht nur ein Augenblick, sondern der Tag des Herrn ist hier wahrhaftig wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und das hat mich eben zu dieser Definition geführt, die ich hier aufgeschrieben habe. Der Tag des Herrn ist also ein Zeitraum, der mit dem göttlichen Handeln an Israel nach der Entrückung der Gemeinde zu Beginn der Trübsalzeit anfängt und sich über die Wiederkunft und über das tausendjährige Zeitalter bis zu der Erschaffung der neuen Himmel und der neuen Erde nach dem tausendjährigen Reich erstreckt. So verstehe ich das, wenn ich diese Verse, die wir jetzt heute hier betrachten, auslege und natürlich die anderen Stellen von Paulus und das, was die Propheten schreiben, dazu berücksichtige. Nun, können wir jetzt Amen sagen? Man kann eben nicht Amen sagen, meine Lieben. Man kann jetzt eben nicht sagen, okay, jetzt wissen wir es, wie das mit dem Tag des Herrn abläuft. Wir wissen etwas mehr. Der eine sagt, okay, ich bin bestätigt worden in meiner Eschatologie, in meiner Sicht, wie ich die Dinge sehe. Und vielleicht ein anderer, der sagt, naja, was weiß ich. Habe ich jetzt so noch nie gesehen, muss ich nochmal genau prüfen, werde nochmal nachlesen, mir die anderen Ansichten alle anschauen, ist auch okay. Es ist wichtig, dass wir erstmals klar wissen sollten, dass Gott diesen Tag gesetzt hat und wie es um diesen Tag bestellt ist. Aber jetzt gilt es daraus, die Konsequenzen zu ziehen. Und die zieht Petrus hier und sagt, wenn das so ist, dass dies alles aufgelöst wird, das heißt, dass am Ende das Gericht über eine rebellierende Welt steht. Was für Leute müsst ihr sein im heiligen Wandel und in Gottseligkeit, so heißt es hier wörtlich, indem ihr die Ankunft des Herrn erwartet und beschleunigt. Darum geht es. Und das ist das Zweite, was in unserem Abschnitt da in den Versen 11 bis 18 hervorsteht. Angesichts der Tatsache, dass der Tag des Herrn gewiss kommt, lebt euer Leben hier und jetzt mit und für Gott. Jesus kommt wieder und am Ende steht das Gericht des Herrn und darum sollten wir unser Leben darauf ausrichten. Deshalb bin ich der Meinung, egal welche Entrückungslehre wir hier vertreten, wir können nicht sagen, naja, wenn die Entrückung schon vor dem Tag des Herrn geschieht, dann geht mich das ja alles nichts an. Was soll das? Ich denke darüber gar nicht nach. Petrus sagt, das geht uns sehr wohl was an. Wir müssen Leute sein, die nah bei Gott sind. Gott ist heilig. Und wir sollen heilig sein. Das heißt, unser Leben muss rein sein vor Gott. Wir müssen Menschen sein, die bereit sind für das Kommen Jesu. Der Apostel, der spricht hier von einem geheiligten Leben und heilig werden wir nicht durch unsere eigenen Bemühungen. Heilig werden wir nur, indem uns Jesus heilig macht, indem Jesus uns etwas vom Wesen, von seinem Wesen, vom Wesen Gottes schenkt und unser altes Sündenwesen mehr und mehr herausreißt aus unserem Leben. Das ist ein schmerzhafter Prozess. So werden wir einmal bereit sein für seinen Tag. Und an dieser Stelle ist es wesentlich für jeden von uns, dass sie oder er weiß, ich bin ein Heiliger, ich bin eine Heilige. Und ich meine jetzt nicht einer so mit einem Heiligenschein. Keinesfalls so einer, der erstmal warten muss, ob er 300 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen wird und von irgendjemandem, sondern dass man weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Mein Leben gehört Gott. Ich bin ein Gotteskind. Ich habe eine lebendige Beziehung zu Gott. Ich bin abgesondert, weil das heißt wörtlich heilig, abgesondert von meinem alten, gottlosen Leben und in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen. Und dann sollten wir solche sein, die bereit sind, den Tag des Herrn zu erwarten. Das heißt, wir sollen Leute sein, die ausgerichtet sind auf diesen Tag und die um diese lebendige Hoffnung wissen. Und dann sagt Petrus wieder so ein schwieriges Wort. Die NGÜ hat es etwas abgeschwächt hier übersetzt. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann, dieser Tag. Wörtlich heißt es, ich habe es vorhin schon zitiert im Urtext, wir sollen die Ankunft dieses Tages erwarten und beschleunigen. Die Frage ist natürlich, die aufkommt, wie können wir das? Können wir das überhaupt? Wer weiß, wie wir die Ankunft des Tages des Herrn beschleunigen können? Eine schwierige Stelle. Das sind so typische Stellen, wo gerne die Ausleger, die Prediger so am liebsten umschiffen würden. Ich glaube, es gibt zwei Extremen im Glaubensleben, die vermieden werden sollten. Das eine Extrem ist die Einstellung, dass wir im Plan Gottes so eingesperrt sind, dass nichts, was wir tun, einen Unterschied macht. Das ist ein Extrem. Und das andere Extrem wäre die Einstellung zu glauben, Gott könne ohne unser Dazutun nichts erreichen. Der Apostel Paulus, nochmal Paulus, zitiere ihn aus dem Römerbrief. Er schreibt in Kapitel 11, Vers 25, dass diese Heilsgeschichte jetzt, also die Zeit der Gemeinde, laufen muss, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und dann wird Israel an einem Tag gerettet werden und dann kommt das Ende. Also die Vollzahl der Heiligen, die muss eingehen. Der Heiden, genau. Die Vollzahl der Heiden muss eingehen. Das ist gar nicht so, es liegt ziemlich nah beieinander. Ja? Die werden eingehen und dann sind sie Heilige. Also es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Vielleicht deshalb hier der Versprecher. Aber es steht da die Vollzahl der Heiden. Also das heißt im Grunde der Menschen aus den Nationen, die nicht zu Israel gehören. Damit, also das bezeichnet dieser Begriff Heiden. Wie können wir, wenn das so ist, den Tag des Herrn und seine Ankunft beschleunigen? Das ist jetzt hier die Frage. Nun so, dass jeder, der das jetzt hört, und noch nicht weiß, dass er ein Gotteskind ist, dass er zu Jesus umkehrt und sich zu Jesus bekehrt. Damit ist dann schon wieder einer zu jener Vollzahl der Heiden, weil er ein Heiliger wird, hinzugetan. Und wenn das viele tun und wenn viele zum Glauben an Jesus kommen, je schneller das geht, desto schneller wird Jesus wiederkommen. Wir können also die Ankunft des Tages des Herrn beschleunigen, indem wir als Christen das Evangelium weitersagen. Wir können tun, was wir können, dass die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums gehört wird von den Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserer Verwandtschaft. Wir können das tun, indem wir Mission unterstützen. Und wenn es die Menschen hören und wenn sie sich zu Jesus bekehren, dann wird die Ankunft des Tages des Herrn beschleunigt. Denn so hatte schon Petrus gesagt, im gleichen Kapitel in Vers 9. Wir haben es letzten Sonntag schon gelesen und gehört. Ich zitiere nochmal, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das heißt, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, wenn der Tag des Herrn noch nicht angebrochen ist, dann deswegen, weil Gott noch Gnadenzeit setzt und weil er will, dass noch Menschen zu ihm umkehren. Und desto mehr Menschen zur Buße finden, desto früher wird der Tag des Herrn kommen. Mehr sagt uns Gott nicht. Er ist allwissend. Er weiß, welcher Tag er gesetzt hat. Er weiß, wie die Frist verkürzt wird nach seinem Plan. Und der gleiche Gott, der das Ende bestimmte, hat auch die Mittel und auch die Möglichkeiten bestimmt, die zu diesem Ende führen. Und wir sind Teil dieser Möglichkeiten. Ich finde das so grandios. Vergessen wir also nicht unsere Aufgabe. Das haben wir schon am letzten Sonntag auch angesprochen. Das ist nicht das Spekulieren, sondern das Dienen in dieser Zeit. Wir sind gefragt als Botschafter Jesu, als Botschafter an seiner Stadt. Diese einmalige, grandiose, gute Nachricht von Jesus weiterzusagen, uns einzusetzen für Mission, uns einzusetzen für Evangelisation, damit der Tag des Herrn bald kommen kann. Das ist also eine Konsequenz. Weil der Tag des Herrn kommt, sollen wir selbst rein und heilig leben. Wir sollen diesen Tag erwarten und wir dürfen ihn beschleunigen, indem wir die Gnadenzeit nutzen, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und dann schreibt Petrus weiter in Vers 13, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Es ist nicht nur das Wissen um das Gericht, also was uns motivieren soll, unser Leben ganz mit und für Gott zu leben, sondern es ist zugleich auch die große Freude, dass Gott die Vollendung bringt. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. Und dann stellt sich die Frage, sind wir dabei? Wollen wir dabei sein? Wenn wir die Frage mit Ja beantworten können, dann dürfen wir heute schon unser Leben darauf ausrichten und wissen, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht eine vergehende Erde. Das Letzte ist nicht eine leidbeladene Erde, nicht eine Erde, auf der das Leben viel zu schnell wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt, wie wir das alle gerade erleben, wie schnell die Zeit unser Leben zerrinnt, wie Sand in so einer Sanduhr. Und plötzlich ist man 60 und man ist 70 und man ist 80 und dann? Wie Jesus hat, der weiß, es gibt ewiges Leben in Herrlichkeit bei einer neuen oder erneuerten Erde und einem neuen Himmel. Das ist unser Ziel. Und das gibt uns Kraft und es gibt uns Mut und es gibt uns Motivation, Jesus nachzufolgen, weil wir wissen, er hat uns das Ziel bereitet. Und gibt es allerdings auch Leute, die sich weder um das Gericht kümmern, noch um die kommende Herrlichkeit und die Tatsache, dass Gott noch Gnadenzeit schenkt, als Anlass zum Spott nehmen. Die sagen, ja, der Tag des Herrn, der kommt überhaupt nicht. Der ist bis jetzt nicht gekommen, er kommt nicht. Haben wir schon letzten Sonntag gehört in der Predigt. Offensichtlich sind die Spötter, von denen der Petrus hier in den ersten Versen von Kapitel 3 geschrieben hat, auf diesen Spott gekommen. Wir betrachten ja hier den Kontext, die Verse, die wir heute gelesen haben und betrachten, hängen ja zusammen mit dem, was wir letzten Sonntag betrachtet haben. Also, die sind auf diesen Spott sehr wahrscheinlich gekommen, indem sie die Briefe vom Apostel Paulus verdreht haben. Paulus hatte ja geschrieben, man solle die Ankunft des Tages des Herrn erwarten, man soll bereit sein, 1. Thessalonicher 4 und 5, ja? Und er hat gesagt, in Römer 2, Vers 4, dass uns Gottes Langmut zur Buße leitet. Und diese Themen aus der Schrift des Paulus wurden von einigen Leuten verdreht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Leute dann vielleicht gesagt haben, ach, wenn es einen Gott gibt, dann ist er ja langmütig. Der wird uns schon alle hineinnehmen und vergeben, egal wie wir hier leben oder... Vielleicht haben noch manche gesagt, der Paulus, der hat geschrieben da vom Tag des Herrn und wir sollen ihn erwarten. Und er hat gemeint, dieser Tag, der kommt bald und siehe da, inzwischen sind schon 10 Jahre vergangen und dieser Tag ist immer noch nicht da. Und heute sind 2000 Jahre vergangen und er ist noch nicht gekommen. Also kommt er wahrscheinlich nie. Und der Petrus ermahnt hier seine Leser, macht das nicht so, verdreht nicht das Wort der Schrift. Lasst euch nicht darauf ein, zu sagen, ja, Gott ist schon geduldig, kann leben, wie ich will, oder zu sagen, ja, der Tag des Herrn ist bis jetzt nicht gekommen, dann kommt er auch nicht. Verdreht die Schrift nicht. Stellt euer Leben auf die Heilige Schrift ein. Ob es nun Petrus sagt oder Paulus oder in den anderen Heiligen Schriften steht, es ist wichtig, dass wir unser Leben auf die Zukunft einrichten, um des Gerichtes und um der Herrlichkeit willen. Lebe im Licht der Endzeit. Das ist die Kernaussage dieses Abschnitts. Als letztes, wir kommen schon langsam zum Schluss, die Scheibe Schwarzbrot ist fast ganz aufgegessen. Bin gespannt, wie wir das verdauen werden. Als letztes schreibt dann hier der Petrus in den Versen 17 und 18. Ich zitiere hier nochmal diese Verse. Wir haben sie schon mal gelesen, aber dass sie frisch wieder vor unseren Augen stehen. Ihr lieben Freunde, wisst nun schon im Voraus Bescheid. Darum seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmt sein und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Nun, könnte jemand fragen, geht es hier darum, dass der Apostel unsicher ist, ob Kinder Gottes einmal das Gericht Gottes überstehen wenn er hier sagt, passt auf, dass ihr nicht mit den gewissenlosen Leuten fortgerissen werdet und zu Fall kommt? Das ist eine berechtigte Frage, wenn man den Text so liest, in der Bibellese am Morgen. Was meint er da? Ich sehe das im Zusammenhang mit vielen anderen neutestamentlichen Aussagen. Apostel Petrus schrieb seinen Brief an eine sehr breite Leserschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon damals in den Gemeinden Menschen gab, wie es sie auch heute in den Gemeinden gibt, die getauft worden sind. Die haben sich zu der Gemeinde gehalten. Viele waren in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber ins Herz, da kann niemand schauen. Und da kann nur immer wieder gesagt werden, von einer Kanzel oder auch, wenn man das Wort liest, Petrus hier, ihr Lieben, die ihr diese Botschaft hört. Ich weiß nicht, wie es in eurem Herzen bestellt ist. Ich weiß nicht, wie fest ihr wirklich bei Jesus seid. Ob es nur Tradition ist, dass man unter Gottes Wort kommt oder wirklich das ganze Leben Jesus gegeben hat. Und wir gehören ihm als Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Das weiß ich nicht. Und auch Petrus weiß es nicht. Oder wusste es nicht, als er den Geschwistern diesen Brief schrieb. Aber Petrus kann nur sagen, Leute, am Ende steht das Gericht. Und am Ende steht die Herrlichkeit. Und unser kurzes Leben ist Vorbereitungszeit dafür. Und das Wichtigste ist, dass wir nah bei Jesus bleiben, dann können wir sicher sein, dass wir das Ziel erreichen. Wenn man sich mitreißen lässt in den Strom derer, die sagen, ach, so ernst ist das nicht mit Gott und was der da sagt in seinem Wort. Ob das Gericht und die Herrlichkeit wirklich mal am Ende so eintritt, wer weiß das schon. Ich will mein Leben im Hier und Jetzt genießen. Ich lebe, wie ich will. Ich lasse mich davon niemandem irgendetwas aufsetzen. Dann könnte es wirklich sein, dass Menschen, die Gottes Wort gehört haben, dass Menschen, die Jahre ihres Lebens in einer Gemeinde zugebracht haben, am Ende einmal im Gericht Gottes vergehen. Und das nicht deswegen, weil Gott seinen Plan geändert und Menschen, die er erwählt hat und erlöst hat und Menschen, denen er Wiedergeburt und neues Leben geschenkt hat, die schließlich seine Kinder sind, dass er diese Menschen jetzt wegwirft. Nein. Gott wirft seine Kinder nicht weg. Das sagt Gott deutlich im Neuen Testament. Aber die Bibel, die zeigt uns auch, in der Treue und im Durchhalten, oder wie das der große Reformator Calvin sagte, in der Perseverantia Sanctorum, im Beharren der Heiligen, erweist sich, wer wirklich Gottes Kind ist. Und deswegen, mein Lieben, der Ruf des Petrus in die Gemeinden hinein und mein Ruf hinein in unsere Gemeinde, bleiben wir nah beim Herrn. Bleiben wir nah beim Herrn. Bleiben wir ganz beim Herrn. Stellen wir unser Leben wirklich darauf ein, dass wir wissen, wir stehen einmal vor dem lebendigen Gott und der Tag des Herrn kommt. Wenn wir nah bei ihm sind, da dürfen wir gewiss sein, er wird uns in seiner Gnade zum Ziel bringen und wir dürfen die Zeit, die wir noch hier auf dieser Erde haben, wachsen, reifen in unserer Beziehung zu ihm. Wir dürfen erfahren, wie er uns immer mehr, jeden Tag neu, mit Gnade beschenkt. Und wir dürfen in diesem Wachstum immer mehr erfahren, wie er uns auch mehr Erkenntnis seiner selbst schenkt. Und wenn wir nah bei Jesus sind, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und wenn wir einfach fasziniert sind von seiner Person, dann werden wir auch erfahren, wie unser Leben mehr und mehr von innen nach außen verändert wird und geprägt wird von unserem Herrn. Er prägt sein Bild immer mehr in uns. Und dazu möchte ich uns rufen, aufrufen, einladen mit diesem letzten Vers des zweiten Petrusbriefes. Und das ist mein Herzenswunsch für uns alle und für mich selber, was da steht. Und lass uns einfach diese Worte gemeinsam jetzt aussagen. Lass sie uns proklamieren sozusagen. Wir wollen unser Leben immer mehr von der Gnade bestimmen lassen und Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennenlernen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen.